heißt eine Anweisung, wie man innerhalb dieser Agency, wie man innerhalb dieser pragmatischen Aktivität sich zu verhalten hat. Oder dann eine Reaktion auf diesen Befehl. Ja, so wie er sagt, Platte, ja, und ihm wurde und ihm wird eine Platte auch gebraucht. Oder der Arbeiter fragt, welche Platte, ja, damit er das präzisiert. Ja, das heißt, er fordert dann, ihm einen weiteren Befehl zu geben. Ja. Also entweder ist es sozusagen Befehlspräzisierung, die ja grundsätzlich von der logischen Struktur unterscheidet von der, sagen wir, Präzisierung einer Beschreibung. Oder es ist ein Befehl erfüllen. Das ist die Reaktion. Nun, sofort nachdem Wittgenstein dieses Modell entwirft, stellt er sich offensichtlich diese Unterteilungen, die ich jetzt einführe, in seinen Text sind bis zu einem gewissen Grad künstlich, ja, aber nicht wirklich künstlich. Weil sicherlich, obwohl alles so zerstreut und verstreut erscheint, es gibt eine Struktur, es gibt auch eine narrative Struktur. Das heißt, er geht schon von einer Frage zu einer anderen Frage, von einer anderen Fragenkomplex zu einer anderen Fragenkomplex über. Und sozusagen zweiter Fragenkomplex, den ich behandeln möchte jetzt, das ist die Frage danach, wie doch die Sprache beschreiben kann, unter der Bedingung, dass sie keine Beschreibende ist. Das heißt, wenn ich einmal festgestellt habe, dass die Sprache als solche kein Bild, kein mimetisches Bild der Realität darstellt, sondern die Sprache als solche ihrem Wesen nach eine Agency ist, eine pragmatische Einheit, dann bin ich mit der Frage konfrontiert, was passiert aber dann, wenn die Sprache doch irgendetwas beschreibt. Ja. Und das passiert ja ständig, ja, auf der anderen Seite, ja, das ist schon klar. Nicht von ungefähr denken auch die meisten, ja, dass die Sprache eine Beschreibung ist, ein mimetisches. Also er beginnt jetzt analysieren diese beschreibende Funktion der Sprache unter der Voraussetzung, dass sie keine Beschreibende ist, ja, sondern dass die Beschreibung ein operativer Vorgang ist. Ein operativer Vorgang innerhalb einem Komplex der pragmatischen Aktivität. Ja, das heißt, er versucht jetzt, diese Beschreibung als eine aktive, pragmatische Operation in der Welt zu reinterpretieren. Und das beginnt mit dem Hinweis folgender Art, also es wird ein bisschen vorbereitet, aber das überspringen wir, sozusagen dieser Abschnitt beginnt eigentlich mit Punkt 30, mit der Ausgabe, wo Wittgenstein sagt, man könnte also sagen, die hinweisende Definition erklärt den Gebrauch, die Bedeutung des Wortes, wenn es schon klar ist, welche Rolle das Wort in der Sprache überhaupt spielen soll. Wenn ich also weiß, dass einer mit einem Farbwort erklären will, so wird mir die hinweisende Erklärung, das heißt Sepia, zum Verständnis des Wortes verhelfen. Und dies kann man sagen, wenn man nicht vergisst, dass ich nun allerlei Fragen an das Wort Wissen oder Klarsein anknüpfen. Man muss schon etwas wissen oder können, um nach der Benennung fragen zu können. Aber was muss man wissen? Ja, das heißt, hier ist die Hauptfrage, nicht wahr, formuliert. Also wenn die Sprache keine abbildende ist, dann ist die Frage danach, was dieses Wort abbildet, worauf dieses Wort hinweist, was ist die Bedeutung dieses Wortes, ist im Sinne des Gebrauchs. Es ist eine Möglichkeit, das Wort zu gebrauchen, ist dieses Wort als Definition oder Abbild zu gebrauchen. Ja, um das zu tun, muss man jetzt irgendetwas wissen. Ja, das heißt, operativ damit auseinandersetzen, was man früher unter der Bedingung, dass die Sprache, sagen wir, quasi automatisch die Welt abbildet, eigentlich nicht sollte. Ja, an dem Moment, an dem die Sprache das nicht von allein leistet, muss ich das leisten. Ja? Das heißt, ich muss ja wissen, wie man etwas definiert, wie man auf etwas hinweist und wie man so etwas wie eine Bedeutung eines Wortes überhaupt erzeugt, wo diese Bedeutung a priori von Anfang an nicht gibt. Ja. Das ist die Fragestellung. Die Fragestellung ist, was muss man wissen? Was muss man wissen, damit man eine Bedeutung erzeugt? Also, intuitive Antwort auf diese Frage, was muss man wissen, damit die Bedeutung erzeugt wird, intuitive Antwort, ich denke, steckt sozusagen irgendwie im Gehirn, besteht darin, dass man muss ja wissen, worauf das Wort verweist. Ja? Also, wenn ich zum Beispiel mit dem Wort Tisch den Tisch bezeichne, was muss ich wissen, um den Tisch mit dem Tisch zu bezeichnen? Ja? Das ist die Frage. Ja? Was muss ich wissen, um das zu tun? Also die Antwort wäre, die normale sozusagen Antwort, die Standardantwort wäre, damit ich den Tisch mit dem Tisch bezeichnen kann, muss ich wissen, dass der Tisch ist. Ja, so. Ja, das ist wahrscheinlich so eine Antwort, die jedem unmittelbar einfällt. Diese Antwort ist aber eine falsche Antwort. Weil diese Antwort setzt voraus das Modell Nummer 1. Das Modell Nummer 1 besteht darin, dass das Wort Tisch bezeichnet den Tisch. A priori. Es ist halt so. So wie im Traktatus. Ja. Dann muss ich ja wissen, dass es tatsächlich der Fall ist. Ja. Also ich muss wissen, dass der Tisch tatsächlich den Tisch bezeichnet. Nehmen wir aber an, wie Wittgenstein es eigentlich tut, dass ich das nicht weiß. Ich gebrauche das Wort Tisch zwar, aber ich weiß nicht, dass das Wort Tisch den Tisch bezeichnet. Ich weiß es nicht und kann ich es nicht wissen, weil die Sprache als solche bezeichnet mit dem Wort Tisch den Gegenstand Tisch nicht. Ja, sondern die Sprache ist operative Vorgabe. Ich sage zum Beispiel, jemanden bringt mir einen Tisch und er bringt mir irgendetwas. Ja. Das ist allerdings nicht das. Als eine Bedeutung des Wortes Tisches, das ist der feine Unterschied. Die Bedeutung des Wortes Tisches zu erzeugen. Ja, nicht wahr? Also ich sage zum Beispiel, bringt mir, ich weiß nicht was, einen Einhorn. Und er bringt mir einen Einhorn. Es hat funktioniert. Ja. Trotzdem weiß ich nicht, was der Einhorn eigentlich ist. Ja. Das heißt, wenn ich mich frage, das Wort Einhorn, was bezeichnet dieses Wort eigentlich? Was ist hier dieser Einhorn, der mitgebracht worden ist? Ich weiß es. Es ist eine andere Frage. Ja. Das ist dieser feine Unterschied, auf dem sich alles. Wenn ich sage, bring mir eine Platte und mir wird eine Platte gebracht, bedeutet es nicht, dass ich verstehe, was die Platte ist, was die Bedeutung des Wortes Platte ist, oder derjenige, der mir das bringt, versteht das. Er tut das einfach. Aber da geht es um, das ist für ihn sehr, sehr wichtig, das Wort abrichten. Ja? Übrigens, ich habe gerade das gesehen am Beispiel eines Papageien. Ja? Das ist ja in Moskau, war ich bei den Bekannten, sie haben sozusagen einen Papagei. Ja? Und dieser Papagei reagiert perfekt auf die Sprache zum Beispiel von Typus, also die Dame des Hauses spielt ja ständig mit ihm und sagt, sag mal, was hast du geträumt? Ja? Und er macht so spezifische Lauten, ja, die das erklären und reagiert mit diesen Lauten nur auf diese Frau. Oder ruft nach jemandem, ja, macht das, ja, ja, und so weiter und so fort. Kann man aber sagen, dass er das versteht? Kann man zum Beispiel sagen, dass wenn man einen Hund schickt und sagt, bring mir das. Und dann bringt er zurück. Der Hund macht das. Die Sprache funktioniert. Also für Wittgenstein würde er sagen, es ist auch eine Sprache und diese Sprache funktioniert. Und sie funktioniert genauso, wenn man einem Arbeiter sagt, der wie ein Hund ist. Ja? Der ist abgerichtet. Man sagt ihm Platte und er bringt Platte. Ja? Aber wenn man diesen Hund mit der Frage konfrontiert, was bedeutet das Wort Platte generell, ja, er bellt, ja, sozusagen. Das heißt, der Hund ist nicht abgerichtet, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Das bedeutet, dass zwischen der Erfüllung eines Befehls, eine Platte zu bringen, und Erfüllung eines Befehls zu sagen, was die Bedeutung des Wortes Platte ist und wann, wenn man die Platte definieren kann, klafft eine Lücke. Ja? Es gibt eine Differenz. Und um diese Differenz geht es. Ja? Und der Hund kann das ein Spiel teilnehmen und beim zweiten Spiel kann er nicht teilnehmen. Die Frage also ist, was muss der Hund wissen, um nicht nur so abgerichtet zu sein, dass er die Platte bringt, sondern so abgerichtet zu sein, dass er auch erklärt, was eine Platte ist. Ja? Und da sagt Wittgenstein, ich glaube, diese Stelle oder andere Stelle, aber das muss man jetzt gleich zitieren, um das zu verstehen. Er sagt, die Fähigkeit zur Erklärung gehört zur Naturgeschichte des Menschen. Ja, das heißt, die Menschen sind Hunde, die abgerichtet sind, auch das zu tun. Ja, so wie man sagen kann, es gibt Tiere, die durch das Feuer springen, es gibt Tiere, die, ich weiß nicht, Platten bringen, es gibt Tiere, die, ich weiß nicht, was tun sonst Tiere? Ich weiß nicht. Aber irgendetwas, ja? Kokosnüsse holen, ja? Und es gibt Tiere, die Erklärungen geben. Ja? Und zwar, der Vorgang ist der gleiche. Es ist nicht so, dass sie wissen etwas, was die Tiere nicht wissen. Das heißt, etwas zu erklären, setzt nicht voraus, dass der Mensch weiß, was das ist. Weil wenn er das gewusst hätte, bedeutete das, dass die Sprache das immer schon weiß. Das ist das, was Heidegger eigentlich voraussetzt. Ja? Wenn er sagt, die Sprache spricht, der Mensch schweigt, ja? Oder der Mensch spricht, nur wenn die Sprache selbst spricht, meine genau das. Ja? Dass wenn wir wissen, was wir wissen, bedeutet es, dass es so ist, ja? Dass die Sprache das immer schon hergestellt hat. Die Sprache als solche ist aber kein Gott, ja? Das ist die göttliche Funktion, die in Traktatus immer noch vorausgesetzt wird. Die Sprache selbst weiß es nicht. Die Sprache selbst weiß nicht, dass der Tisch Tisch ist. Ja, das ist der Punkt. Ja. Gott, wenn eine göttliche Sprache wäre, so eine mystische Sprache, ja, so wie Wittgenstein das erklärt hat, dann hätte die Sprache das gewusst. Die Sprache hätte das gewusst und wir könnten das erfahren. Aber wenn es kein Wort gibt und die Sprache ist halt eine Kombination der Lauten und der Zahlen, dann gibt es diese Instanz des Wissens, dass der Tisch ein Tisch ist, nicht. Und da diese Instanz des Wissens nicht gibt, gibt es für uns auch keine Möglichkeit, dieses Wissen anzueignen. Das heißt, unter keinen Umständen können wir wissen, dass der Tisch der Tisch ist. Ja, dass der Wort, dass der Tisch mit dem Wort Tisch bezeichnet wird, können wir nicht wissen. Wir können nur trainiert und abgerichtet sein, im Rahmen eines Sprachspiels, nämlich des Sprachspiels der Erklärung, so etwas zu sagen, was die andere erkennen als Erklärung dessen, was der Tisch ist. Ja? So wie im Grunde Plato sagte, die Sophisten operieren und so wie die Politiker operieren. Ja, wenn ich die Politiker frage, warum werden, ich weiß nicht, Steuern um 1,2% gesenkt und irgendwie Beiträge um 0,8%. Er macht das. Das wird gemacht im Rahmen der Reformierung des Sozialstaates, das dazu dient, Deutschland wettbewerbsfähig zu machen. Sagt, ah ja, ah gut, ja. Jetzt habe ich das verstanden. Ja. Das heißt, es gibt so ein Sprachspiel, was in der Politik als Erklärung gilt. Ja. Und wenn ich sowas höre, dann denke ich, aha, das ist eine Erklärung. Also ist alles geleistet, ja, alles hat geklappt. Wobei, wenn zum Beispiel ein Politiker mir sagt, ja, ich habe das nur gemacht, weil ich sonst nicht weiß, was ich machen soll, ja, und mir hat nichts anderes eingefallen, dann würde ich sagen, das ist doch keine Erklärung. Ja. Obwohl es auch eine Erklärung wird, ist unwahrscheinlich die bessere. Aber die ist im Rahmen dieses Sprachspiels nicht als Erklärung akzeptiert. Die Leute sind einfach nicht haben nicht gelernt, das als Erklärung zu sehen. Gut, das heißt, wir sind abgerichtet, irgendetwas als Erklärung zu geben und anzunehmen. Und dieses Spiel hat überhaupt nichts zu tun mit dem Verständnis von irgendetwas. Wir wussten von Anfang an nicht, was der Tisch ist, und wir wissen nach der Erklärung auch nicht. Obwohl die Transaktion im Rahmen eines Sprachspiels der Erklärung hat stattgefunden. Das ist das Modell, das sozusagen dahinter steckt. Und wir lesen so ein paar Sachen aus diesem Abschnitt. Wenn man jemandem die Königsfigur im Sprachspiel zeigt und sagt, also ein 31-Jähriger, wenn man jemandem die Königsfigur im Schachspiel zeigt und sagt, das ist der Schachkönig, 31, ja? Sehen Sie? Ja? Also philosophische Untersuchungen, 31. Nee. Die Traktate sind da schon weg. Philosophische Untersuchungen 31. Wenn man jemandem die Königsfigur im Schachspiel zeigt und sagt, das ist der Schachkönig, so erklärt man ihm dadurch nicht den Gebrauch dieser Figur. Es sei denn, dass er die Regeln des Spiels schon kennt, bis auf diese letzte Bestimmung, die Form einer Königsfigur. Man kann sich denken, er habe die Regeln des Spiels gelernt, oder dass ihm hier eine wirkliche Spielfigur gezeigt wurde. Die Form der Spielfigur entspricht hier dem Klang oder der Gestalt eines Wortes. Ja, das ist klar. Also wenn ich diese Figur als solche zeige und sage, das ist der Schachkönig, ist das eine Erklärung dessen, was man sieht. Man sieht einfach einen Gegenstand. Mit diesem Gegenstand, diese Bezeichnung, Sprachspiel zu verbinden als solche, ist ja absurd. Ja? Weil man im Grunde nicht weiß, was darunter zu verstehen ist. Wenn man aber immer schon weiß, was das ist, ja, im Sinne, wie das funktionieren kann, so etwas, ja, dann kann man sagen, das funktioniert auf diese Art und Weise. Dann wird es verstanden. Das heißt, wenn zum Beispiel, mit dem Freundetisch, ja, wenn zum Beispiel man generell eine Vorstellung hat, ja, man muss einen Gegenstand haben, den man benutzt, um darauf zu essen oder zu schreiben und so weiter, ja. Und ich sage jetzt, das ist der Tisch, also das ist dieser Gegenstand, der dazu benutzt wird, um darauf zu essen, ja, oder zu schreiben oder Bücher zu lesen. Jetzt habe ich verstanden, das ist das hier. Wenn man aber nicht weiß, dass man überhaupt so einen Gegenstand braucht, ja, und wie dieser Gegenstand verwendet werden kann, und sagt, das ist der Tisch, ja, na und? Ja, daraus folgt ja nichts. Man kann sich aber auch denken, einer habe das Spiel gelernt, ohne hier Regeln zu lernen oder zu formulieren. Er hatte zuerst durch Zusehen ganz einfache Brettspiele gelernt und ist so immer komplizierter vorgeschritten. Auch diesem könnte man die Erklärung geben, das ist der König. Wenn man ihm zum Beispiel Schachfiguren von einer ihm ungewohnten Form zeigt. Auch diese Erklärung lehrt den Gebrauch der Figur nur darum, weil, wie wir sagen könnten, der Platz schon vorbereitet war, an den sie gestellt wurde. Ja. Das ist diese Lichtung des Seins, wenn man will. Das heißt, es gibt schon einen Platz, es gibt schon eine Vorstellung, wie man so etwas gebraucht und was man mit so etwas tut. Ja. Da kann man sagen, das ist es. Wenn man aber diese Vorstellung nicht hat, ist es sinnlos, auch etwas zu zeigen. Wir würden sagen, sie lehre ihn, also diese Definition, den Gebrauch, wenn der Platz schon vorbereitet ist. Betrachte noch diesen Fall. Ich erkläre jemandem das Schachspiel und fange damit an, indem ich auf eine Figur zeige und sage, das ist der König, er kann so und so ziehen, etc. etc. In diesem Fall werden wir sagen, die Worte, das ist der König, oder das heißt König, sind nur dann eine Worterklärung, wenn der Lernende schon weiß, was eine Spielfigur ist. Wenn er also etwa schon andere Spiele gespielt hat oder dem Spielen anderer mit Verständnis zugesehen hat und dergleichen. Auch nur dann wird er beim Lernen des Spiels relevant fragen können, wie heißt das, nämlich diese Spielfigur. Wir können sagen, nach der Benennung fragt nur der Sinnvoll, der schon etwas mit ihr anzufangen weiß. Wir können uns ja auch denken, dass der Gefragte antwortet, bestimmt die Benennung selber und nun müsste der Gefragte für alles selber aufkommen. Ja, und dann muss er scheitern. Ja. Das heißt, die Erklärung findet statt und funktioniert als Element des Sprachspiels, wenn der Mensch schon sozusagen abgerichtet ist. Ja? Das heißt, wenn der Mensch schon weiß, im Grunde, warum es sich handelt. Also das kommt ein bisschen schon auf im Traktatus, wenn Wittgenstein sagt, nur diejenigen, die Gedanken gedacht haben, die hier ausgedrückt werden, verstehen, was ich eigentlich meine. Ja? Also an der Stelle ist diese Figur schon da. Nur er hat sie erweitert. Das heißt, nur wenn ich überhaupt gegessen habe und weiß, was es bedeutet zu essen und was man dabei gebraucht, kann man sagen, das ist der Tisch, auf dem man essen soll. Ja, dann ist es verständlich. Wenn ich überhaupt nicht weiß, ja, wie dieses Ding überhaupt zu gebrauchen wäre, dann ist diese Benennung sinnlos. Wer in ein fremdes Land kommt, wird manchmal die Sprache der Einheimischen durch hinweisende Erklärungen lernen, die sie ihm geben. Und er wird die Deutung dieser Erklärungen oft raten müssen und manchmal richtig, manchmal falsch raten. Und nun können wir, glaube ich, sagen, Augustinus beschreibe das Lernen der menschlichen Sprache so, als käme das Kind in ein fremdes Land und verstehe die Sprache des Landes nicht. Das heißt, so als habe er bereits eine Sprache, nur nicht diese. Oder auch, als könne das Kind schon denken, nur noch nicht sprechen. Und denken hieße hier etwas wie zu sich selbst reden. Das ist ein Schlüsseltext, ja, das wird 100 Mal, 1000 Mal. Das heißt, das ist diese berühmte Unterscheidung zwischen eigener Sprache und Fremdsprache. Das heißt, Wittgenstein sagt, dass die Modelle, wie man die Entstehung der Sprache beschreibt, Augustinus, ja, als Erlernen einer Sprache, dass diese Beschreibungen setzen ja voraus, dass die Sprache, die erlernt wird, dass man diese Sprache nicht kennt. Aber wenn man überhaupt nicht weiß, wie die Sprache funktioniert, kann man eine Sprache auch nicht lernen. Das ist das Argument. Das Argument besteht darin, dass man immer schon bis zu einem gewissen Grad, und zwar bis zu einem fundamentalen sozusagen Grad, also grundsätzlich wissen muss, wie die Sprache funktioniert, damit man so etwas wie die Sprache überhaupt lernen kann. Ja. Dass es eine Korrelation gibt zwischen Worten und Dingen und so weiter, dass diese Korrelation so nicht anders aussieht und dass sie so funktioniert, dass sie so eingebettet ist, ja, in allgemeiner Lebensform. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir eine Sprache lernen, immer schon wissen, was die Sprache ist. Und immer schon, das bedeutet immer schon eine Sprache haben. Das heißt, es gibt nicht diesen Zustand eines reflektierenden Erlernens von irgendetwas, sozusagen die Aneignung der Sprache findet unbewusst statt. Wir können da dieses Moment der Aneignung der Sprache gar nicht diagnostizieren. So wie wir nicht wissen können, wann wir geboren sind. Ja? Wir können sozusagen unsere Geburt nicht reflektieren als ein Vorgang, weil die Reflexion selbst diese Geburt voraussetzt. Man kann sagen, und man hat oft versucht, ja, so etwas wie die eigene Geburt nachzuvollziehen. Ja. Es gibt diese Urschrei und so weiter und so fort. Und trotzdem funktioniert das auf eine erklärbare Weise nicht. Ja. Das heißt, damit wir überhaupt etwas wahrnehmen können, müssen wir sozusagen zunächst einmal geboren werden, dann nehmen wir das wahr. Das ist eine Voraussetzung, die uns allerdings entgleitet. Wir wissen nicht, wann wir geboren sind. Wir können das als Zeitpunkt nicht fixieren, weil sozusagen hinter diesem Zeitpunkt nichts gibt. Ja. Es gibt keine Differenz. Also jede Entwicklung ist eine Differenz. Es gibt keine Differenz, weil vor dieser Wahrnehmung gibt es einfach keine. Ja. Und so genauso ist es ja mit der Sprache, sagt Wittgenstein. Wir können diesen Moment des Erlernens der Sprache, sozusagen Moment des Abrichtens in der Kunst, die Sprache zu benutzen, wir können diesen Moment nicht fixieren, weil jeder Versuch zu verstehen, was die Sprache ist und wie die Sprache funktioniert und so weiter und so fort, setzt voraus, dass wir eigentlich immer schon wissen, was die Sprache ist, wie sie gebraucht werden kann und gebrauchen sie effektiv. Wir können sie auf einer sehr primitiven Stufe gebrauchen und so weiter und so fort. Aber das macht nichts. Wir können das verkomplizieren und entwickeln. Aber wir müssen grundsätzlich wissen, wie man damit umgeht. Und deswegen sagt er eben, dass so etwas wie eine philosophische Reflexion der Sprache, das, was Russell angestrebt hat und so weiter, unmöglich ist. Das ist der Punkt, zu dem wir sehr schnell kommen. Die ist deswegen unmöglich, weil wir sozusagen den Nullpunkt der Sprache nicht erreichen können. Wir können nicht den Zustand erreichen, bei dem wir über die Sprache nichts wissen. Aber erst, wenn wir dieses Punkt, Nullpunkt der Sprache erreichen würden, würden wir sagen, dass von diesem Punkt aus, anfangend, können wir sagen, was die Sprache ist. Ja? Um zu wissen, was die Sprache ist, ja, möchten wir sozusagen die Sprache im Ganzen erfahren. Damit wir die Sprache im Ganzen erfahren können, müssen wir uns versetzen in einen nichtsprachlichen Zustand. Man sagt oft, man erfährt die Sprache im Schweigen, ja, aber das ist sicherlich nicht der Fall, weil das Schweigen ist eine sprachliche Figur unter vielen anderen. Ja. Man schweigt innerhalb eines Sprachraums und erzielt eine Wirkung. Die Sprache ist kein Gegenstand der Untersuchung, ja, für uns, weil die Sprache jede solche Untersuchung vorausgeht, ja, und die Voraussetzung diese Untersuchung bildet. Wir wissen nicht und können nicht wissen, wie die Sprache angeeignet haben. Und er macht Augustinus dafür verantwortlich, ja, für die Illusion, dass wir es können. Er beginnt mit Augustinus und sagt, Augustinus erklärt, wie jemand, der nicht weiß, was die Sprache ist, die Sprache aneignet. Und diese Urszene führt sozusagen uns in die Irre, ja, weil sie suggeriert die Möglichkeit zu diesem vorsprachlichen Weltverständnis, als wir das nicht noch nicht wussten, was die Sprache ist, zurückzukehren. Und ausgehend von diesem nichtsprachlichen Zustand, die Sprache jetzt als Ganzes zu erlernen und zu analysieren. Aber sagt er, das ist grundsätzlich unmöglich. Wir können sozusagen in diesen vorsprachlichen Zustand nicht zurückkehren, weil wir diese Rückkehr selbst nicht formulieren können. Wir formulieren können nur in der Sprache. Nur indem wir die Sprache selbst. Wie aber, wenn man einwendete, und das kommt jetzt so ein bekannter Abschnitt, es ist nicht wahr, dass einer schon ein Sprachspiel beherrschen muss, um eine hinweisende Definition zu verstehen, sondern er muss nur selbstverständlich wissen und erraten, worauf der Erklärende zeigt. Ob also zum Beispiel auf die Form des Gegenstandes oder auf seine Farbe oder auf die Anzahl etc. etc. Das ist diese berühmte ostentative Definition der Sprache. Die ist sehr verbreitet. Das heißt, man sagt, es gibt einen Vorgang, das ist so ein weltlicher, sozusagen innerweltlicher Vorgang, in dem man die Sprache verankern kann, und das ist die Gestik. Dass man sagen kann, sozusagen, das ist der Tisch. Ja, gut. Dann weiß man zwar nicht, wie man den Tisch gebraucht, weiß man nicht, wie man das vom Tisch gebraucht, man weiß das alles nicht. Trotzdem, durch dieses einfache Gestus des Zeigens, weiß man, das ist der Tisch. Und man kann dieses Wissen zur Ausgangspunkt oder diese Gäste zu Ausgangspunkt machen, dann die Sprache aus diesem ursprünglichen Gestus weiter zu entwickeln. Nun, Wittgenstein sagt hier im Wesentlichen, ich werde das nicht einzeln ausführen, dass es unmöglich ist, weil man, und das ist der Haupteinwand, nicht weiß, worauf man zeigt. Ja, das heißt, wenn ich sage, das ist der Tisch, was ist das? Die Platte, der Gegenstand im Ganzen mit den Beinen, Vielleicht nur die Farbe weiß. Ja? Vielleicht nur diese Form. Dann ist das kein Tisch. Und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man zeigt und sagt, das ist der Mensch, ja, weiß man nicht, was das ist. Ja, was wird darunter gemeint? Worauf zeigt man eigentlich? Ja? Zeigt man auf den ganzen Körper, auf den Kopf nur, auf die Farbe, auf eine gewisse Form? Ja? Was ist das überhaupt, worauf man sich zeigt? Wenn man keine Strukturierung des Raumes durch die Sprache immer schon hat, kann man nicht sagen. Man kann sagen, wie er jetzt ausführt, siehst du diesen Tisch? Diesen Tisch hat die Farbe blau oder die Farbe weiß. Das ist es, diese Farbe. Das kann man sagen. Das heißt, wenn man schon vorstrukturiert hat den Raum, dann funktioniert das Zeigen auch. Ja, man kann sagen, das ist die Farbe weiß, ersetze das durch die Farbe blau. Das kann man sagen. Oder man kann sagen, das ist die Farbe blau, das ist die Farbe weiß und sie bedeckt den Tisch. Verwende diese Farbe für den Stuhl zum Beispiel. Ja? Das heißt, man muss, um zu präzisieren und sagen, das ist es, muss der ganze Raum immer schon strukturieren. Dann kann man innerhalb dieser Struktur sagen, das ist diese Farbe, das kann ausgewechselt werden, oder diese Form, die kann ausgewechselt werden, und so weiter und so fort. Wenn man aber auf das Ganze zeigt und sagt, das ist der Tisch, man weiß nicht, was man dabei meint. Ja. Weil das ist die Summe von allem. Und man kann mit dieser Summe machen, was man will. Im Grunde gibt es überhaupt kein Kriterium der Unterscheidung, keinen Platz, ja, für diese Verweise. Und das ist die zentrale Vorstellung von Wittgenstein. Ja? Wir sind in einem Sprachspiel, wir sind in einer Struktur. Wir können absolut frei definieren, erklären, zeigen, alles tun. Innerhalb einer Lücke sozusagen, innerhalb eines Raumes, eines Kontextes, der aber schon definiert ist. Das können wir machen. Wir können sagen, wenn wir überhaupt alles wissen über die Tische, ja, und wie man damit umgeht, dann macht es Sinn, ja, zu sagen, nicht diese Farbe, sondern jene Farbe, siehe dieses Tisch, ja, und zeige ihn auf einem Tisch und so weiter und so fort. Aber sozusagen, es muss schon alles gemacht werden, ja, es muss schon alles funktionieren, dann hat es Sinn. Wenn die ganze Struktur nicht da ist, hilft dieses Zeigen nicht. Aber nimm an, einer sagte, also er zitiert immer seine Kollegen, er benennt nur Russell und vielleicht noch ein paar Leute, die er schätzt, ja, aber sonst sind es Kollegen und die Kollegen sind alle rekonstruiert. Es gibt so Kommentare zu philosophischen Untersuchungen, wo zu jedem diesen einer sagte, ja, oder stellen wir uns vor, einer sagte, die Leute herausgefunden haben, wer hat es gesagt, in welchem Kontext. Also diese praktische Kontakt ist deutsch. Aber nimm an, einer sagte, ich tue immer das Gleiche, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf die Form richte. Ich folge dem Kontur mit den Augen und fühle dabei. Also diese Fühle dabei, das ist das, was Wittgenstein am meisten hasst. Ja. Da gibt es ja so eine lange Untersuchung über das Gefühl im Bauch. Ja. Das überhaupt nicht schon dabei. Also dieses und ich fühle, das ist der Hauptgegenteil. Und nimmt an, diese gibt einem anderen die hinweisende Erklärung, das heißt Kreis, indem er mit all diesen Erlebnissen, das ist der zweite Hasswort, auf einen kreisförmigen Gegenstand zeigt. Und das heißt, diese Deutung kann darin bestehen und so weiter und so weiter. Es gibt freilich, was man charakteristische Erlebnisse, 35, es gibt freilich, was man charakteristische Erlebnisse für das Zeigen, die Form und so weiter nennen kann. Zum Beispiel Sorgenkultur. Aber so wenig wie dies in einem Film geschieht, in dem ich die Form meine, so wenig geschieht irgendein anderer charakteristischer Vorgang in allen diesen Fällen. Aber auch wenn ein solches sich in einem wiederholt, also käme es doch auf die Umstände an. Das heißt auch das, was vor und nach dem Zeigen geschieht. Oder wir sagen würden, er hat auf die Form und nicht auf die Form gezeigt. Denn es werden die Worte auf die Form zeigen, die Form meinen, nicht so gebraucht wie die auf dieses Buch zeigen, auf den Stuhl zeigen, nicht auf den Tisch etc. Das heißt, wenn ich so mache und sage, dass es der Kahn ist, dann was ist das eigentlich? Man kann sagen, ich, der Kreis ist so ein Mensch, der so macht. Ja? Kann man so sagen. Man kann so sagen. Wenn ich sage, das ist der Kreis, da kommt ja jemand und sagt, ja, ja, jetzt heiße ich Kreis. Ja? Weil ich diesen Begriff mache. Dann muss ich ihm erklären, dass das ist der Kreis. Was heißt, das ist der Kreis? Ist dieser Hand der Kreis, meine Bewegung der Kreis, ist der Reis? Nee, das ist nicht der Kreis, ja. Sondern das ist der Kreis. Ja. Und das kann man bis zu Ende der Zeit, ja, eine solche Diskussion führen. Weil die Fähigkeit, das, was der Kreis ist, von ganzem Ereignis zu trennen, des Ereignisses, des Zeichens, dass diese Fähigkeit ist eine sprachliche. Ich kann nur sagen, nein, nein, das ist die Kreis, die Form selbst und nicht das und nicht der Finger und nicht und so. Und diese Erklärung setzt die ganze Apparatur der Sprache automatisch voraus. Und wenn man schon weiß, was der Finger ist, dann an einer anderen Stelle sagt Wittgenstein, dass wenn man schon so was Finger ist und was der Mensch ist und was diese Bewegung ist, was bedeutet es zu zeigen, was bedeutet es zu Kreis zu zeigen und so weiter und so fort, dann ist das der Kreis sozusagen das Wenigste, was man da gewonnen hat. Also man muss so viel wissen, ja, dass man so etwas wie eine Elementarfigur Kreis hier daraus nicht machen kann. Der Kreis kann nicht Ausgangspunkt oder Quadrat gemacht werden für Analyse von irgendetwas, weil man einfach schon viel, viel mehr weiß als das, was der Kreis ist. Und der Kreis gehört irgendwie dazu. Ja. Sonst, wenn es nicht der Fall ist, macht das keinen Sinn. Aber so hat man gelernt in Oxford und Cambridge. Das ist interessanterweise. Es gibt ja Fotos und Filme, dass die Professoren der Studenten so gelernt haben. Die haben gesagt, das ist der Kreis, ja, sehen Sie. Und auch Heidegger hat es gemacht. Ja. Er hat gemacht, ja, das ist eine berühmte Erklärung, dass er da seine Brille abgenommen hat, gestellt hat und Student gesagt hat, das ist das Sein. Das ist diese, Brille, durch die man die Welt, das Seiende, sieht, und zwar so, dass das Seiende diese Brille, durch diese Brille zwar gesehen wird, aber die Brille selbst wird dadurch übersehen. Also so sieht man die Brille, so sieht man die Brille nicht. Und das ist der Unterschied zwischen Wissenschaft und Philosophie. Das ist die Wissenschaft. Das ist die Philosophie. Das war der übliche, ja, das war der übliche Art, solche Sachen zu erklären in 20, 30 Jahren. Und irgendwie muss man dann sagen, das ist ja absurd. Weil dieses Zeigen, diese sozusagen Vorführung, eigentlich überhaupt keine, seitdem macht man das wirklich nicht. Ja. Aber das war wirklich so verbreitet. Gut. Und dann kommt er weiter, was benennt aber zum Beispiel das Wort dieses im Sprachspiel oder das Wort das in der hinweisenden Erklärung, das heißt und so weiter und so fort. Also er dekonstruiert, wie man sagen würde, heutzutage den Gebrauch des Wortes. Lass uns zuerst über den Punkt dieses Gedankengangs. Also er kommt das und sagt, ja gut, aber es gibt so etwas wie dies, ja, ist der Name. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, das war auch so eine Theorie von Russell, dass wenn man zum Beispiel sagt, das ist der Tisch, dann die Schwierigkeiten, die auch der auch Russell gesehen hat, bestehen darin, dass der Tisch nicht, dieser Tisch ist, sondern eine Klasse von Tisch. Das heißt, wenn ich sage, das ist der Tisch, dann tue ich so, als ob das ist der Tisch. Aber eigentlich gibt es ja viele Tische. Und dann entsteht so eine gewisse Spannung. Und aus dieser Spannung kommen die Schwierigkeiten. Aus dieser Schwierigkeit kann man rauskommen, wenn man diesen Tisch benennt. Zum Beispiel, man sagt, das ist der Jan. Man sagt nicht, das ist der Mensch, man sagt nicht, das ist das und das ist jenes, sondern er benennt eben diesen Gegenstand. Und wenn man benennt diesen Gegenstand, dann ist es schon klar, dass es dieser Gegenstand ist mit diesem Namen. Und da kann dann keine Schwierigkeit entstehen, weil es handelt sich um einzelne Dinge. Und in Bezug auf das einzelne Ding kann man schon sagen, das ist es, ja, ohne in Schwierigkeiten zu geraten. Und dann sagt ja plötzlich mit Benutzung das Wort Notung. Ja, wissen Sie, was das ist? Das ist das Schwert von Wotan. Also mit der Menschen. Er hat gesagt, ja, es waren die Zeiten, wo alle 39, es waren die Zeiten, wo die Menschen alles nur benannt haben. Ja, da waren keine Klassen. Sondern das war das Schwert zum Beispiel, Notung. Ja. Das ist das Schwert von Notung. Und das ist der Name. Und da kann man sagen, Notung, das ist dieses Ding. Nun aber hat offenbar der Satz, Notung hat eine scharfe Schneide, Sinn, nur dann, wenn man weiß, dass es ein Schwert ist. Oder zum Beispiel, Notung ist gebrochen. Man versteht, was es bedeutet, nur weil man weiß, dass die Notung ein Schwert ist. Oder zum Beispiel, Herr N.N. ist gestorben. Diese hat nur Sinn, wenn man weiß, dass dieser Herr N.N. ein Mensch ist und kann sterben. Der Name selbst aber kann nicht sterben. Also wenn ich einfach sage, NN ist gestorben, was bedeutet das? Der Name ist gestorben. Der Name ist nicht gestorben. Der Gegenstand ist gestorben. Der Gegenstand kann auch nicht sterben. Ja? Dieses kann nicht sterben. Sterben kann nur ein Mensch, ja? Das heißt als Repräsentant einer Klasse. Ja? Das heißt, so etwas zu bezeichnen mit dem Namen und Denken, das ist der Ausgangspunkt, kann man nicht, weil auf den Namen selbst und auf diesen Gegenstand kann man keine sinnvolle Sätze beziehen, ohne dass man weiß, was das für ein Ding eigentlich ist, ja, der mit diesem Namen bezeichnet wird. Wenn aber man weiß, was dieses Ding eigentlich ist, ja, dann weiß man wiederum alles. Ja? Also sein Punkt ist, man weiß es immer schon. Ja? Man soll nicht so tun, als ob man nicht weiß, dass eine Notung ein Schwert ist. Weil wenn man das nicht weiß, kann man das auch nicht gebrauchen. Und das kommt generell, diese Analyse der Eigennamen und so weiter und so fort. Und dann kommt diese 43, die Bedeutung eines Wortes ist ein Gebrauch in der Sprache. Dieser letzte Satz aus 43, das ist der zweite Satz, der genauso oft wiederholt wird. Als der Satz, wovon man nicht sprechen kann. Das ist sozusagen zwei Sätze, die Bibelstein markieren. Übrigens ist es interessant, dass von Winkelstein sind tatsächlich Sätze überliefert, ja, wie diese, die Bindung eines Wortes, ein Gebrauch der Sprache und so weiter. Weil er an so etwas wie die Sätze geglaubt hat, ja, an die Sätzeanalyse. Und von den Autoren, die so etwas, die in der syrianischen Tradition stehen und die an die Worte glauben, bleiben nur die Worte zum Beispiel. Von der Idee weiß man, dass es über die Dekonstruktion. Ja. Aber keiner weiß, was er gesagt hat. Also es gibt keinen einzigen Satz, von dem man sagt, das ist der Idee-Satz. Ja. Man sagt nur, das ist über die Dekonstruktion. Oder sagen wir, ich weiß nicht, Baudrillard, ja, das ist über ein Simulacrum und Simulation. Ja. Man kann auch nicht sagen, was er gesagt hat. Aber über dieses Wort. Allerdings kann man nie sagen, worüber die Philosophie von Wittgenstein ist, ja, interessanterweise. Es gibt so eine Benennung nicht, ja. Weil wenn man sagt, analytische Philosophie und so weiter, dann ist nicht richtig, das sind alles Erfindungen von seinen Schülern, ja, Ostien oder so und so weiter. Auf Wittgenstein selbst kann man nicht anwenden. Man kann eher zitieren, was er so gesagt hat. In diesem Sinne erinnert er ein bisschen an die Vorplatoniker. Das A, das sagt ja, der Krieg ist Vater aller Dinge. Er hat es gesagt. Deswegen ist er berühmt. Gut. Also das sind diese Gebrauchsgeschichten, dass ich eigentlich im Wesentlichen, was ich Ihnen sagen wollte. Und das Punkt 50, was heißt das nun von den Elementen, also diesen Elementen, also dass man diese sagt. Zu sagen, dass wir ihnen weder Sinn noch Nichtsein beilegen können. Man könnte sagen, wenn alles, was wir Sein oder Nichtsein nennen, im Bestehen und Nichtbestehen von Verbindungen zwischen den Elementen liegt, dann kann es keinen Sinn von Sein, Nichtsein eines Elementen zu sprechen, so wie wenn alles, was wir Zerstören nennen, in der Trennung von Elementen liegt, es keinen Sinn hat, vor Zerstören eines Elements zu reden. Aber man möchte sagen, man kann dem Element nicht sein beilegen, das wäre es nicht, so könnte man es auch nicht einmal nennen, also gar nichts von ihm aussagen. Das ist daraus folgende totale Zurücknahme des Programms von Tractatus. Ja, das ist sozusagen dieses Programm. Zurücknahme des Programms 50. Das heißt, für ihn war dieses platonische Kriterium, zwischen Sein und Nichtsein zu unterscheiden, zentrales Programm, zentrales philosophisches Programm. Und jetzt sagt er, man kann nicht sagen, dass es sowas gibt wie Sein oder Nichtsein. Ja, man kann sie voneinander nicht unterscheiden. Man kann sie voneinander nicht unterscheiden. Weil die Dinge nur Bestand haben durch die Verbindungen innerhalb eines Sprachspiels. Zum Beispiel, wenn wir sagen, es gibt so etwas wie Spielkönig oder Schachkönig, kann man sagen, Schachkönig gibt es oder Schachkönig gibt es nicht. Ja. Auch wenn er dieses Schachkönig nicht repräsentiert ist durch eine Schachfigur, Schachkönig gibt es als eine Funktion innerhalb dieses Spiels. Und diese Funktion kann auch real erfüllt werden oder nicht erfüllt werden. Aber das bedeutet nicht, dass man sagen kann, Schachkönig ist ja nicht existent. Was ist aber Schachkönig selbst als Figur, als Gegenstand? Ist auch wieder Verbindung der Elementarteile, zum Beispiel Protonen, Atomen, Elektronen und so weiter. Wenn ich sage, als Figur gibt es das Schachkönig nicht, also als Realität, was das bedeutet? Das bedeutet, dass diese Atome, Elektronen und so weiter in eine andere Verbindung eingetreten sind. Ja? Das bedeutet kein Nichtsein. Es ist übrigens eine alte Ansicht, zitiert immer Tolstoi, und Tolstoi schreibt hier an einer Stelle, dass es offensichtlich so etwas wie der Tod nicht gibt. Es ist nur so, dass die Verbindungen und chemische Elemente, die mein Körper gebildet haben, bilden jetzt andere Körper, ja, und sind eingetreten in andere Zusammenhänge. Aber der Tod in einem wichtigen Sinne, sozusagen einem dramatischen Sinne, bedeutet es nicht. Es ist sozusagen die Idee eines totalen Recyclings, ja, der hier auftaucht. Ja, das heißt, in dieser Form ist es nicht mehr da, aber in einer anderen schon. Es ist, diese Verbindung gibt es ja nicht, aber andere gibt es ja schon. Und wie kann man dann sagen, zwischen Sein und Nichtsein scharf unterscheiden? Wir können nicht scharf unterscheiden, weil es geht um Verbindungen, ja? Es geht um Kombinationen, es geht um Konfigurationen, die als solche eine gewisse Neutralität haben in Bezug darauf, inwieweit sie sozusagen im Sinne des Hardwares erfüllt sind oder nicht. Ja. Zum Beispiel, man kann ja sagen, wer ist der Wittgenstein? Ja, Wittgenstein ist jemand, der so eine Position vertritt, der so eine Haltung hat, der so eine Philosophie erfunden hat, so ein Spiel spielt und so weiter. Ja. Gut. Es ist eine Verbindung der Elemente. Ja. Diese Verbindung der Elemente als Einheit spielt diese Rolle. Zum Beispiel ist Wittgenstein gestorben. Kann man sagen, Wittgenstein existiert nicht mehr? So, insofern wir wissen, wie wir das Wort Wittgenstein gebrauchen und aneignen können. Wir kennen die Funktion eines gewissen Spiels in der Sprache. Können wir nicht sagen, dass der Wittgenstein, nachdem er gestorben ist, nicht existiert. Weil wir können damit umgehen. Nee, Tractatus besteht auf einem Unterschied zwischen Sein und Nichtsein. Wirklich, ja. Und zwar im Sinne der materiellen Existenz bestimmter Gegenstände und bestimmter Fälle. Man kann sagen, dass es schon angekündigt ist im Satz, alles der Welt ist der Fall, alles was der Fall ist, ist der Welt. Das heißt, es ist ein System der Verbindung und so weiter. Das ist schon angekündigt. Aber es wird noch die Idee beibehalten, dass diese Fälle nur dann Fälle sind, wenn sie empirisch festgestellt werden. Ja? Das heißt, ich muss empirisch, materiell imstande sein, zu kommen und zu sagen, ja, das ist der Fall. Ja, wirklich, in dieser Welt steht diesen Tisch an dieser Stelle. Das habe ich erfahren. Wittgenstein 2 stellt diese in Frage und würde Folgendes sagen. Ich beobachte zum Beispiel ein Sprachspiel, ein Schachspiel. In diesem Schachspiel gibt es so etwas wie Schachkind. Diese Figur ist integriert ins Prinzip in Sprachspiel Schachspiel. So. Und ob diese Figur da ist oder nicht da ist, ob die so repräsentiert wird oder anders, ob sie dort steht oder dort gedacht wird, imaginiert wird, aber nicht real steht, spielt keine Rolle. Weil die Funktion ist da. Und diese Funktion, diese logische Funktion kann ich dämpfen. Ich kann sagen, ich kann die ausfüllen oder nicht ausfüllen, aber sie ist da. Ja, das ist ein anderes Prinzip. Dass die Welt besteht wirklich aus Fällen. Und zwar auf solchen Fällen, die völlig abstrakt zu verstehen sind, die sind nicht unbedingt empirisch gegeben. Sondern empirische Gegebenheit dieses Spiels ist sozusagen eine Nebensache. Wenn ich weiß, wie die Schachgehung funktioniert, kann ich schon eine Figur hinstellen oder auch nicht. Das ändert am Schachspiel als solchen gar nichts.
Aber das würde ja von Charakter das auch sagen, er darf doch die Wirklichkeit ist das Bestehen und nicht Bestehen. Also das Nicht-Bestehen ist ja auch immer schon da.
Das ist schon richtig, ja. Aber sehen Sie, wo der Sprung ist. Mit Schachkönig ist es noch nicht so klar. Ja, es ist noch nicht so klar. Aber nehmen wir andere Wörter, zum Beispiel Gott oder wieder Einhorn und so weiter. In Tractatus wird ganz klipp und klar gesagt, dass sowas Einhorn nie funktioniert. So etwas wie Gott nie funktioniert. Ja, die gibt es ja nicht, die sind nicht in der Welt. Ja, die kann man nicht finden, die kann man nicht empirisch erfahren. Und man kann nicht objektiv feststellen, ob die vorhanden sind oder nie vorhanden sind. Wenn ich aber sage, Schachkönig ist auch dann Schachkönig, wenn es kein Schachkönig empirisch gibt, dann kann ich ja das auf Einhorn oder auf Gott beziehen. Dann verschwindet überhaupt die Grenze zwischen Fiktion und Realität und sein und nicht sein. Insofern, dass ich weiß, wie das Wort Gott zu gebrauchen ist. Ja? Ich verstehe, was Gott ist, weil ich das Sprachspiel der Theologie beherrsche. Und dieses Sprachspiel der Theologie hat Gott eine Funktion. Ob diese Funktion erfüllt ist oder nicht erfüllt ist, ist eine zweite Frage, deren Bedeutung entschärft ist dadurch, dass diese Frage, wie Wittgenstein sagen würde, nur dann überhaupt gebraucht werden kann als eine Frage, wenn ich immer schon weiß, was Gott ist, in diesem Sinne immer schon weiß, wie Gott gebraucht wird. So wie Schachkönig. Ja? Ich weiß immer schon, wie Schachkönig gebraucht wird. Und dann kann ich sagen, gibt es hier Schachkönig oder gibt es hier Schachkönig nicht. So beherrsche ich das Sprachspiel Theologie. Ich weiß, wie das Wort Gott gebraucht wird. Dann kann ich sinnvoll fragen, ob es Gott gibt oder nicht gibt, aber in diesem Augenblick ist es eigentlich egal, ob es ihn gibt oder nicht gibt, er ist schon traurig.
Aber das würde ja im Traktatus auch sein, ich würde sagen, das heißt, die Welt ist Bläulin, das Sprachspiel ist Bläulin, das ist in dem Moment nicht mein Sprachspiel.
Ja, ja. Bei Traktatus ist es so, dass ja, wenn ich jetzt benutzen würde Vokabular von Wittgenstein, ich würde sagen, ja, aber das Sprachspiel ist anders. Ja, kann man sagen. Es ist nur so, dass man innerhalb dessen, was man untersucht und womit man zu tun hat, innerhalb dessen, so etwas wie eine abstrakte Funktion und eine Einhorn nicht findet. Man findet das nur außerhalb der Welt. Hier aber kann man sagen, das ist so eine logische Funktion. Ja? Ich weiß, was der König ist. Ja? Ich weiß, dass der Schachkönig ist. Ich kann damit umgehen. In der Welt, in der ich lebe. Das heißt, es öffnet die Möglichkeit, mit dem Gott in der Welt umzugehen. Die Möglichkeit, die es in Traktatus nicht gibt.
Kann man sagen, dass er den Schwerpunkt verschiebt? Also in Traktatus liegt der Schwerpunkt sozusagen noch auf den Wegen, die abgebildet werden und in die Sprache gelangt. Und also die Untersuchung ist nicht nur noch die Sprache, sondern sozusagen dieses Abbildeverhältnis, wie es überhaupt in die Sprache kommt, ist erstmal relativ uninteressant.
Ja, ja. Also er macht so eine Palapipia. Das ist die Wende, Magritsche Wende. Er sagt, ich weiß, wie die Pfeife aussieht und wie sie zu gebrauchen ist. Ja. Ob die es wirklich gibt oder nicht gibt, ja, ist eine zweite Frage. Ja. Ich kann mit dieser Pfeife umgehen, auch ohne, dass ich sie überhaupt je gesehen habe. Ich weiß, ich bin so abgerichtet, ja, dass ich weiß, was der Raucher ist, ja, und so weiter und so fort. Und zu sagen, diese Pfeife, die existiert jetzt und sieht so aus, ja, ist nur zu verstehen, im Rahmen allgemeines Spiels des Rauchens. Dieses Spiel des Rauchens ist insofern relativ immun, ja, ist relativ immun in Bezug auf die Frage nach dem Nichtsein oder Sein, empirisch verstanden. Das war diese Immunisierung des Sprachspiels, die gab es ja in Traktatus in dieser verschärften Form nicht. In einem bestimmten schon. Ja? Ein gewisser Schritt Richtung Immunisierung gab es ja. Indem er gesagt hat, wenn nicht in dieser Welt, dann in einer anderen. Ja? So, das war eine teilweise Immunisierung. Er sagt, wenn in dieser Welt ich die Situation nicht finde, dass weiß auf der, dass dieser Tisch hier steht und es weiß, dann ist es vielleicht in einer anderen Welt, weil es logisch möglich ist und empirisch auch nicht widersprüchlich. Also ein gewisser Schritt von der Realität weg, ja, das ist ganz klar empirisch. Aber er macht dann viel weiteren Schritt und sagt, auch wenn ich gar nicht finde, ja, dieses Gegenstand, die Tatsache selbst, dass es diese Struktur gibt, ich weiß, was diese Funktion ist, ich weiß, wie das Wort zu gebrauchen und so weiter und so fort, ich dieses Spiel spielen kann, macht die Frage nach der Existenz und Nicht-Existenz des Gegenstandes zu einer praktisch Nebenfrage, ja, die für das Funktionieren der Sprache selbst keine entscheidende Bedeutung hat. In diesem Sinne wird ein Element der Unsterblichkeit ganz klar in die Sprache eingeführt. Wo eben Wittgenstein und so weiter, es sagt nicht zufällig, N ist gestorben. Ja? Oder alle sterben, Sokrates ist auch sterblich. Ja? Ja, schon, bis zu einem gewissen Grad. Ja? Aber auf der anderen Seite, wir wissen, was die sokratische Position ist, ja? Was Dialektik ist. Wir können dieses sokratische Spiel spielen. Ja gut, als empirischer Gegenstand sind gestorben, aber sokratische Wortspiel, ja, können wir weiterführen. Ja, es ist, wir wissen, wie man diesen Namen umgeht, auch wenn der Träger dieses Namens vielleicht nicht da ist. Ja. Es ist eine entscheidende, das kann man sogar, ja, die Bedeutung eines Wortes ist ein Gebrauch in der Sprache. Ich habe damit aufgehört, aber weiter geht es. Und die Bedeutung eines Namens erklärt man manchmal dadurch, dass man auf seinen Träger zeigt. Ja, das ist 43. Ja, das ist diese Relativierung schon angekündigt. Ja. Das heißt, manchmal kann man zeigen auf den Träger, manchmal aber nicht. Ja. Das heißt, meine Fähigkeit, auf den Träger zu zeigen, das heißt, die Existenz ist nicht das entscheidende Kriterium. Man muss das verstehen vor dem Hintergrund der Diskussionen, die Wittgenstein führt mit Rasse und allem, wo der Rasse sagt, wo ich auch den Gegenstand und Träger nicht zeigen kann. Ja? Da ist der Satz, den ich sage, sinnlos. Ja? Wenn ich sage etwas aus über Sokrates und kann auch der Sokrates nicht zeigen, dann ist dieser Satz einfach sinnlos.
Aber er verfolgt auf jeden Fall seine konsequente Erkenntnis aus dem Quadratus. Also weil es ist wirklich ein Minimisierungsverfahren, wo er alle Fehler, die er im Quadratus gemacht hat, also genau
eliminiert. Ja, ja, sicherlich, ja, das ist der Reinigung. Aber diese Reinigung, diese Immunisierung, die er von Anfang an angestrebt hat, das ist ganz klar, die gelingt ihm nur in der Ausmaße, weil er die mimetische Funktion der Sprache aufgibt. Ja, das möchte ich ja betonen. Ja. Und das war für ihn wichtig, er hat noch festgehalten. Dann haben wir verstanden, dass die mimetische Modell, Bildmodell der Sprache ihn daran hindert, die Sprache zu reinigen und zu immunisieren. Aber das hat er nicht gleich verstanden. Deswegen ist Traktatus so angewandt. Ja gut, jetzt machen wir eine Unterbrechung. Wir können da weiter diskutieren. Ist das schnell anders?
Zu vertreten, dann interessiert ihn nur noch das Spiel oder die Regeln des Spiels.